Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuertrutz on Air. Ich bin André Geselchen, Chefredakteur bei Feuertrutz. Heute stellen wir eine Frage, die so einfach klingt, dass sie fast schon verdächtig ist. Was ist eigentlich guter Brandschutz? Nicht, was ist ein rechtskonformes Brandschutzkonzept, sondern ein gutes. Und wir stellen sie jemandem, der diese Frage von beiden Seiten des Schreibtisches kennt. Daniel Anwander plant Brandschutz mit seinem Ingenieurbüro im Allgäu und er prüft als Prüfsachverständiger die Konzepte seiner Kolleginnen und Kollegen. Er schreibt am Brandschutzatlas mit und hat schon viele Nachwuchsfachplaner in der Feuertrutzakademie ausgebildet. Wenn also jemand weiß, woran man ein gutes Konzept erkennt und woran es oft scheitert, dann er. Herr Anwander, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Herr Geselche.
Herr Anwander, am Rande der Feuertrutzmesse und des Brandschutzkongresses vor wenigen Wochen, da haben Sie in einem kurzen Interview eine Bemerkung gemacht, die ist so bei mir hängen geblieben. Und natürlich auch alles andere, was Sie da gesagt haben, aber das ganz besonders. Sie sagten auf die Frage nach dem Profil Ihres Ingenieurbüros sinngemäß ungefähr, wir haben nicht das Ziel, in kurzer Zeit extrem schnell und viel zu wachsen. Wir wollen einfach langfristig guten Brandschutz machen. Ja, guter Brandschutz, das klingt erstmal sympathisch, vielleicht auch selbstverständlich, aber ich habe mich dann doch gefragt, wann ist denn ein Brandschutzkonzept gut und wann nicht? Und das wollen wir ins Zentrum unseres heutigen Gesprächs ja gerne rücken. Aber am Anfang machen wir vielleicht eine kleine Schleife, weil ich glaube, das gehört auch dazu. Und da würde ich gerne mit Ihnen erstmal klären, für wen machen Sie als Planer, also in der Rolle des Brandschutzplaners, eigentlich das Konzept? Wer ist ganz konkret der Kunde, der Auftraggeber, der Sie am Ende auch bezahlt?
Das ist ganz unterschiedlich. Das kann der Architekt sein, wo wir unter das Dach des Generalplaners mitschlüpfen. Das kann der Bauherr direkt sein. Und beim Bauherrn, das ist natürlich die öffentliche Hand, die Kommune, die ihren Schulbau plant. Das sind Krankenhausträger, die ihre Krankenhäuser planen, teilweise durch Direktbeauftragung, aber eben auch immer mehr, und ich glaube, das ist einfach die Entwicklung, die wir am Planermarkt merken, immer mehr in Konstrukten von Generalplaner, Totalunternehmer, wo die Planer in der Gesamtheit beauftragt werden und dann den Bauherrn im Endeffekt durch einen Ansprechpartner zentral betreuen. Aber da ist wirklich alles mit dabei, vom privaten Bauherrn, der seine Luxusvilla am Ammersee plant, bis zu den großen Kliniken, die gerade in Bayern entstehen, wie in Traunstein oder zum Beispiel Berchtesgadener Land.
Und das heißt, am Ende des Tages ist es der Bauherr, der Ihr Auftraggeber ist. Da schließe ich dann die Frage an, ist das Brandschutzkonzept also am Ende dann gut, sobald der Bauherr zufrieden ist? Das könnte ja dann ein Konzept sein, das vielleicht gerade so rechtskonform ist, möglich günstigen Brandschutz dann verankert in dem Gebäude. Ist das eigentlich im Kern die Aufgabe, die Sie haben als Planer?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, da müssen wir ein paar Fragen noch davor klären. Und ich glaube, den Begriff des Brandschutzkonzeptes oder dieses Brandschutznachweises, für wen erstellen wir den und was ist der Auftrag dahinter? Und ich glaube, es hat sich so eingebürgert, dass wir immer dieses Brandschutzkonzept dafür verwenden, welcher Brandschutz für ein Gebäude erforderlich ist. Und hier sind wir eigentlich ziemlich unsauber, weil wir müssen hier differenzieren in den verordnungsrechtlichen Anforderungen, in Anforderungen, die zum Beispiel aus dem Arbeitsstättenrecht generieren, aus Anforderungen, die aus versicherungsrechtlichen Gesichtspunkten entstehen, aber die vielleicht auch aus Interessen des Bauherrn entstehen. Und wir schauen immer in das Brandschutzkonzept rein und es wird irgendwie am Markt suggeriert, dass im Brandschutzkonzept automatisch guter Brandschutz drinsteht. Und ich sage mal, ein Brandschutzkonzept, der nur die Mindestanforderungen des Verordnungsrechts erfüllt, kann für eine Schrotthalle, sage ich jetzt mal, wo keine Sachwerte drin sind und auch kein Personenschutz, weil wir da zum Beispiel keinerlei Aufenthaltsräume haben, absolut ausreichend sein. Habe ich in Produktionsstandort für die Automobilindustrie als Zulieferer, wo ich 3-4 Jahre brauche, um teilweise wieder danach produzieren zu können, wären die Mindestanforderungen des Verordnungsrechts sicherlich kein guter Brandschutz. Und ich glaube, das ist die spannende Frage am Markt, die ganz oft unsauber gespielt wird. Was braucht eigentlich der Bauherr? Werden die Fragestellungen mit dem Bauherrn sauber geklärt? Und in welchen Dokumenten wird dann dieser gute Brandschutz niedergeschrieben? Ist es in dem bautechnischen Nachweis Brandschutz, den wir im bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren einreichen? Oder ist es ein Brandschutzgutachten, Brandschutzkonzept, wo alle Themen dementsprechend berücksichtigt werden?
Das heißt, da müssen Sie ja viele Perspektiven im Blick behalten. Und das, Das ist auch so eine Frage, die mich noch interessiert, wenn Sie sich hinsetzen und das Brandschutzkonzept dann entwickeln in den verschiedenen Phasen, die da ja eine Rolle spielen. An wen denken Sie da im Kern? Ist das die Interessenslage des Bauherrn, die Anforderungen des Gesetzgebers oder die der Feuerwehr? Ist es der vermutete Gebäudenutzer als Unternehmen oder der Mensch, der im Brandfall sicher sein soll?
Ja, das sind eigentlich mehrere Faktoren, oder? Also die wesentliche Grundlage stellt natürlich erstmal unser Bauordnungsrecht an. Das sind die Vorgaben, die wir einhalten müssen, die über die Gesetzgebung, über die Vorschriften definiert werden. Das sind die Mindestanforderungen, die wir benötigen, dass ein Gebäude genehmigungsrechtlich oder aus brandschutztechnischer Sicht genehmigt werden kann, oder? Das ist das absolute Muss. Das ist die Basis, die da sein muss. Und die kann auch teilweise ausreichend sein. Und dann muss man, und das ist das, was wieder ganz oft vergessen wird, einfach mit den am Bau Beteiligten und auch vor allem am Bauherrn ins Benehmen gehen, was eigentlich sein Schutzziel ist. Und ich sage, wenn der Bauherr sagt, er will nur die Mindestanforderungen im Bauordnungsrecht, jetzt zum Beispiel beim Industriebau, und er ist sich dessen bewusst, dass er vielleicht hinterher keinen Sachversicherer findet, wo wir gerade aktuell am Markt die Erfahrung machen, dass es ein sehr, sehr spannendes Thema ist, dass eigentlich die Sachversicherer höhere Anforderungen an die Gebäude eigentlich stellen inzwischen, wie die beordnungsrechtlichen Anforderungen sind, dann ist es unser Auftrag, die Mindestanforderungen des Bauordnungsrechts umzusetzen und dann gelten die Mindestanforderungen der Industriebaurichtlinie. Wichtig ist, dass der Bauherr darüber entscheiden kann, welches Sicherheitsniveau er eigentlich dafür haben will, oder? Und das ist, kann man über den Industriebau reden, geht aber genauso auch im Krankenhausbau weiter, dass ich mit dem Betreiber darüber reden muss, wie viele Personen er zum Beispiel zur Evakuierung auch zur Verfügung hat, um diesen Personenschutz auch de facto wirklich sicherstellen zu können und nicht nur auf dem Papier was niederschreibt, was zwar prüffähig ist, aber dann später im weiteren Gebäudebetrieb nicht mehr funktioniert.
Das heißt, die berühmten Schutzziele, die am Ende des Tages da im Raum stehen oder die erfüllt sein müssen, die spielen eigentlich dann in jeder Phase wirklich die entscheidende Rolle, oder?
Genau, das sind die Schutzziele, die wir kennen, die aber natürlich, und das ist mir immer wichtig an dieser Stelle, natürlich durch den Gesetzgeber auf die Mindestanforderungen, durch die Bauordnung, wie wir sie in den einzelnen Ländern haben, oder über die Sonderbauvorschriften im Endeffekt definiert werden. Und das ist erstmal, ich sage mal, das Stöckchen, über das wir springen müssen, damit ein Gebäude überhaupt aus brandschutztechnischer Sicht genehmigungsfähig ist.
Werbung.
Stimmt, streng genommen ist das jetzt Werbung. Aber das lasse ich mir nicht nehmen. Wir haben ganz frisch ein Angebot an den Start gebracht, das wirklich qualitätssteigernd ist. Und über Qualität reden wir heute sowieso die ganze Folge. Passt also ganz gut. Der Brandschutzatlas Premium. Die Premium-Version bringt Ihnen nicht nur die gewohnten Inhalte des Brandschutzatlas von mehr als 70 ausgewiesenen Fachexpertinnen und Experten, sie legt noch ordentlich drauf. Ein Archiv mit über 1800 Bauvorschriften, davon 1500 historische Regelwerke und dazu einen KI-Fachassistent, mit dem Sie den kompletten Content auf ganz neue Weise erschließen können. Also echte Unterstützung für Ihre tägliche Arbeit an qualitativ hochwertigen Brandschutzkonzepten. Alle Infos dazu finden Sie unter www.feuertrutz.de/brandschutzatlas. So, und weiter geht's mit der Qualität im Brandschutz. Und dann haben Sie ja gerade schon gesagt, es gibt vielleicht auch gute Gründe, mal über das Anforderungsniveau in der Bauordnung hinauszugehen. Können Sie uns dafür noch ein Beispiel geben, wo Sie das vielleicht mal in einem Projekt gemacht haben und warum man das als Planer hin und wieder tut?
Wir haben ja in Bayern diese Regelung und sie kommt ja aus dem Muster der Bauordnung. Das dürfen wir nicht vergessen, dass wir ab 100 Personen erst also Räume mit 100 Personen einen Sonderbau haben. Und wir haben ja wiederum in Artikel 31 der BayBo, der zweite Rettungsweg ist über die Rettungsgeräte der Feuerwehr sicherzustellen. Und nur beim Sonderbau, wenn Bedenken von Seiten der Feuerwehr bestehen. Und da ist erstmal die gesetzliche Grundlage, dass Räume mit mehr als 100 Personen, bis 100 Personen angeleitet werden können. Und das ist natürlich, wo die Mindestanforderungen des Bauordnungsrechts erstmal erfüllt sind, wo du aber als Brandschutzplaner sagen musst, das wissen wir aus der Praxis raus, dass es das nicht funktioniert. Und da wird es natürlich spannend als Planer, zum einen den Bauherrn darüber aufzuklären, dass er eigentlich bauordnungsrechtlich den Anspruch darauf hat, es umzusetzen, ihm auf der anderen Seite aber zu sensibilisieren, dass es nicht zielführend ist, und aus den Schutzzielbetrachtungen raus einfach man doch bitte nach einer anderen Lösung sucht. Und ehrlich gesagt, wenn man offen mit seinem Bauherrn kommuniziert, haben wir bis jetzt immer mit dem Bauherr eine Lösung gefunden, diese Räume nicht anleitern zu müssen. Aber ganz wichtig hier aus meiner Sicht ist es, die Aufklärungsarbeit gegenüber dem Bauherrn zu leisten, weil hier aus meiner Sicht der Brandschutzplaner natürlich in dieser Haftungsfalle steht, auf der einen Seite das Verordnungsrecht zu erfüllen, aber natürlich auch den Bauherr privatrechtlich das Baurecht so auszuschöpfen, dass er nicht zu viel baut, dass es ihm später wieder im Privatrechtlichen vorgehalten wird.
Vorhin hatten Sie auch schon mal darauf hingewiesen, aus welchen Richtungen ja noch so Einflussfaktoren kommen oder Anforderungen, Versicherung, Arbeitsschutz. Wo sind also so typischerweise auch Grenzen des Brandschutzkonzeptes für den Planer? Wo sollte der dann auf andere Fachleute verweisen?
Jetzt bin ich wieder ein bisschen pinzig. Wenn wir von diesem Brandschutzkonzept sprechen, was wir im Rahmen eines beordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens einreichen, dann können wir natürlich nur Rechtsgebiete bearbeiten, die natürlich auch, ich sage jetzt mal, von der Gegenseite, also von dem zuständigen Prüfingenieur, Prüfsachverständigen oder Genehmigungsbehörde, natürlich auch geprüft werden kann. Und Belange des Arbeitsschutzes zum Beispiel, Arbeitsstättenverordnung, technische Regeln, kennen wir alle bezüglich den Fluchtwegsbreiten zum Beispiel, sind halt keine Vorschriften, die aufgrund der entsprechenden Landesbauordnung eingeführt sind, sondern ist halt Bundesrecht und kann dadurch im verordnungsrechtlichen Verfahren auch gar nicht gewürdigt werden. Und da laufen wir natürlich auch ganz oft diese Gefahr, dass so eine Scheinsicherheit entsteht, dass im Brandschutzkonzept Belange des Arbeitsschutzes beschrieben werden und dann oft suggeriert ist, dass, wenn dieses Konzept genehmigt ist, auch die Abweichungen oder das Konzept bezüglich des Arbeitsschutzes geprüft wurde, was natürlich nicht der Fall ist. Und dann steht ganz oft diese Scheinsicherheit, und wir kennen ja diese Diskussion dann später im Betrieb der Gebäude, ja, aber im Brandschutzkonzept steht auch, dass die Tür nach innen aufschlagen darf. Ja, es ist die bauordnungsrechtliche Seite. Aber da kann man jetzt drüber denken, wie man will. Es gibt halt weitere Belange aus der Arbeitsstättenverordnung raus, wo ich dann an eine Notausgangstüre eben auch die Aufschlagtüre nach außen habe. Und das ist, glaube ich, was, wo wir ganz oft über Bürokratie und Komplexität diskutieren, wo wir aber einfach leider alles, was mit Brandschutz zu tun hat, in einen Topf schmeißen und dadurch diese Fallstricke und diese Komplexität entstehen. Und wir müssten eigentlich aus meiner Sicht viel klarer sein, dass es an einem Gebäude Vorgaben bezüglich des Arbeitsschutzes gibt. Daraus können sich brandschutztechnische Themen ergeben. Wir haben ein Gebäude Anforderungen aus dem Verordnungsrecht. Daraus können sich brandschutztechnische Themen ergeben. Und wir haben Anforderungen an ein Gebäude zum Beispiel aus dem Versicherungsrecht. Und daraus können sich brandschutztechnische Themen ergeben. Und das sind eigentlich drei unterschiedliche Dokumente, die Brandschutz generieren können. Und wir machen ganz oft den Fehler und nehmen diesen Begriff des Brandschutzkonzepts und erwarten oder suggerieren dem Bauherrn damit, dass er jetzt alle Anforderungen auch über das Verordnungsrecht in diesem Dokument erreicht hat. Und da ist natürlich oft ein böses Erwachen dann auf Seiten des Bauherrns, auch wenn wir dann zum Beispiel Richtung Ingenieurmethoden denken.
Okay, das ist dann vielleicht das eine Extrem, wenn man versucht, im Brandschutzkonzept so irgendwie dann alles zu lösen und zu vermischen. Mein Eindruck ist aber auch, viele Konzepte, die arbeiten sich einfach an der Bauordnung ab, Paragraph für Paragraph, was steht da als Anforderung drin und wie verhalte ich mich dann dazu, statt von den Schutzzielen her zu denken. Woran liegt das? Ist das mangelnde Ausbildung? Ist das, Haftungsängste, wenn man sich von Paragraphen dann ein Stück weit mal löst? Ist das einfach Bequemlichkeit? Was steckt dahinter?
Naja, jetzt bin ich provokant und sage, es gibt Gebäude, wo das absolut ausreichend ist. Wenn der Architektenentwurf so ist, dass ich mehr oder weniger einfach die Anforderungen dabei, wo einhalt, die Anforderungen definiere, dann gibt es aus meiner Sicht auch keine Not, jetzt ein wahnsinnig komplexes Brandschutzkonzept zu schreiben, nur damit ich Zwang habe und der Logik der Schutzziele gedacht habe. Und da kommen wir jetzt aber genau an den Punkt, und da stimme ich Ihnen natürlich komplett zu. Das muss ich halt erkennen als Planer und sehen, wann ist eben eine Schutzzielbetrachtung erforderlich. Und hier fehlt es halt dann doch oft an der Fachkompetenz, oder? Und wer meinen Vortrag auf der Feuerschutz-Brandschutzkongress auch gehört hat, hier haben wir natürlich ein Defizit in Deutschland. Also die Qualifikation der Brandschutzplaner läuft natürlich über den zweiten Bildungsweg. Es gibt Gott sei Dank den Rudolf Müller, euch, wo wir die Fachplaner ausbilden. Es gibt weitere wie IPOS, TÜV, die bekannten Namen. Ich glaube, das ist jetzt hier keine Schleichwerbung. Und die versuchen über den zweiten Bildungsweg hier gute Arbeit zu leisten und die Fachqualifikation auf die Straße zu bringen. Aber das große Problem ist schon, dass wir einfach schon in den Studiengängen des Bauingenieurwesens, der Architektur, den Brandschutz sehr stiefmütterlich behandeln. Die Planer dann auf den Markt kommen, wenn wir das so platt sagen dürfen, und per Gesetz den Brandschutznachweis erstellen dürfen, wenn sie bei Vorlage berechtigt sind, ihnen aber teilweise wirklich einfach die Fachkompetenz fehlt, schutzzielorientierte Konzepte aufzustellen. Und da haben wir einfach die große Herausforderung, weil mit einer hohen Fachkompetenz, wenn ich die Schutzziele verstehe, dann kann ich individuelle Konzepte jeweils auf die Planung zurechtgeschnitten machen. Ich kann auch mit Abweichungen arbeiten. Ich kann eben diesen ganzen Bürokratie-Wahnsinn ein bisschen umgehen, wenn ich damit immer wieder die Anforderungen erfülle. Und ehrlich gesagt, auch diese ganze Diskussion mit Gebäudetyp E, die ja aus brandschutztechnischer Sicht eh irrelevant ist, weil wir ja nicht über sicherheitstechnische Themen reden, oder jetzt die Umbauordnung, die wir aus der Mutterbauordnung jetzt kennen, die kommen soll, sind natürlich alles Elemente, aber wenn wir ehrlich sind, haben wir die alle schon mit unserem Paragraph 67 MBO oder im Beibo, in der Beibo Artikel 63, Abweichungen sind zulässig, wenn das Schutzziel ausreichend nachgewiesen wird. Und hier wird uns zwar wieder eine Brücke gebaut, aber ich sage mit der entsprechenden Fachkompetenz, sind diese Konzepte eigentlich jetzt schon möglich, wenn natürlich auf der prüfenden Seite auch eine entsprechende Fachkompetenz vorhanden ist.
Das ist ein gutes Stichwort, die prüfende Seite. Das ist ja auch ein Teil Ihres Jobs. Sie sind ja auch als Prüfer unterwegs. Wenn Sie jetzt ein Brandschutzkonzept aufschlagen, das Sie prüfen, woran erkennen Sie in den ersten 5 Minuten, ist das ein gutes Konzept oder ist es das nicht?
Ja, dass ja vielleicht der ein oder andere Planer, für den ich prüfen darf, ihr natürlich zuhört, ist das bei mir natürlich nie der Fall. Und ich habe nur gute Konzepte auf dem Tisch. Aber mir wurde berichtet, wenn ich das so formulieren darf. Ja, man sieht es, es geht ja schon los. Das hört sich jetzt echt platt an, wenn 3 unterschiedliche Schriftarten in so einem Dokument verwendet werden, von Times New Roman, Arial und was es da sonst noch alles gibt. Ein wildes Zusammenkopieren, am besten noch ohne Seitenzahlen, dann sieht man schon, welche Akzeptanz oder welche Wichtigkeit diesem Konzept irgendwie mal schon zugrunde gelegt wird. Das hört sich jetzt total platt an, aber das ist schon so ein bisschen meine Erfahrung, dass einfach dem Brandschutz keine Wertschätzung im Endeffekt entgegengebracht wurde. Und dann geht es natürlich weiter, dass oft schon die Grundlagen, oder nicht oft, aber wenn es darum geht zu unterscheiden, was ist gut, was ist schlecht, oft die Grundlagen fehlen. Wenn wir in die Bauvorlagenverordnung reinschauen, die uns ja die Vorgaben gibt bezüglich Personenzahlen, Rettungswegbreiten und so weiter, werden dann oft nur rudimentär behandelt. Und da ist natürlich schon auch das Checklisten-Thema spannend. Da ändert es natürlich schon ganz oft nur im Abarbeiten der einzelnen Paragraphen oder Artikel und nicht mehr sauberes Ausformulieren. Und die Krux im Brandschutz, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Trennwand annimmt, ist ja nicht darin zu wissen, dass eine Trennwand feuerbeständig ist. Die Krux daran ist zu wissen, wenn ich eine feuerbeständige Trennwand habe und zum Beispiel drüber ein Trapezblech, dass ich an meinem Brandschutznachweis auch den Hinweis gebe, wie denn der Anschluss da oben zu regeln ist, beziehungsweise jetzt nicht in die Ausführungsthematik eingehe, aber zumindest die Mindestanforderung definiere, dass ich entweder an Rohdecke, was hier nicht geht, oder unter der Dachsaube anschließen muss. Da fängt es dann schon an, eben über diese allgemeinen Floskeln hinaus, die eigentlich auch jeder Architekt aus dem Baurecht ablesen kann, wenn es dann angeht, hier das präzisiert wird oder eben nicht.
Okay, aber das Thema, welche Angaben gehören ins Brandschutzkonzept bezüglich Anlagentechnik, das machen wir jetzt heute nicht auf.
Nein, das lassen wir zu. Ich habe es gemieden, ja.
Ja, es ist, wie lange man es vermeiden sollte, ist ja auch ein wichtiges Thema, aber ein Thema für sich, wer die Möglichkeit hat, wer Zugriff hat da auf die Kongressvorträge vom Brandschutzkongress diesen Jahres, der kann da nochmal sehr gerne tief eintauchen oder ich glaube auch in der nächsten Ausgabe des Feuertrutz-Magazins in der August-Ausgabe nochmal reinlesen. Dazu wird es dann auch nochmal dort einen Aufschlag geben. Aber Sie haben jetzt schon einige Sachen genannt. Sind das auch so die häufigsten Qualitätsprobleme einfach, die Sie sehen in Brandschutzkonzepten oder gibt es da noch mehr?
Boah, das ist wirklich ein bunter Mix aus allen Themen. Die kommt gefühlt oft der Zeit geschuldet, dass nicht Themen abschließend vielleicht gearbeitet werden, Diskrepanzen zwischen Brandschutzkonzept, also zwischen dem Textteil und den Plänen, stellen wir oft fest, dass in den Konzeptplänen andere Rettungsweglängen drinstehen, wie in den Textunterlagen. Und da sage ich jetzt vielleicht was Böses, aber oder gibt vielleicht sogar einen Tipp, da ist zum Beispiel aus meiner Sicht KI wirklich ein sehr schönes Tool. Es geht nicht darum, den Brandschutznachweis auf Fachlichkeit zu prüfen, aber allein dieses Dokument ganz am Schluss einmal in den Co-Pilot zu ziehen und ihn zu fragen, hey, passen die Angaben alle überein? Wie ist meine Rechtschreibung? Wie ist mein Satzbau? Ist der Bezug auf die Unterlagen stimmig? Da ist wirklich KI und Co-Pilot ein super Tool, um die Qualität zu erhöhen. Nicht um den Brandschutznachweis zu erstellen, darum ziele ich gar nicht ab, aber um die Qualität des Dokuments abschließend zu bereinigen, kann das definitiv helfen.
Mich würde auch noch mal interessieren, mal ein Stück weit jetzt weg vom Planer und den Qualitätsfaktoren, die da eine Rolle spielen, sondern mal auf die andere Seite geschaut. Also sind echt die Gesetze, die Verordnungen, die Verwaltungsvorschriften, die vielen Normen, die wir im Brandschutz haben, die sind ja durchaus komplex und vielfältig. Sind die eigentlich selber schon ein Grund für manchmal schlechten Brandschutz, weil wenige in der Lage sind, die wirklich zu durchschauen und immer auch auf dem aktuellen Stand zu bleiben?
Ich sage mal, die Vielzahl der Vorschriften, die wir haben, bedarf natürlich eine hohe Fachkompetenz, richtig damit umzugehen. Und fehlt mir diese Fachkompetenz, dann ist es eigentlich fast unmöglich, die Anforderungen richtig einzuhalten. Also ich gebe die Bayerische Bauordnung, da gibt's einen Artikel zur Lüftung, da wird dann das Schutzziel allgemein beschrieben, keine Brandausbreitung ausreichend lang verhindern. Dann gibt's die technische Baubestimmung mit einer Lüftungsanlage, dann habe ich da die Lüftungsanlage, dann stehen ja die Brandschutzklappen. Dann habe ich dann muss ich eine Überstromklappe einbauen, dann gibt es zu dieser Überstromklappe wieder weitergehende Anforderungen in der technischen Baubestimmung. Also, da tut mir jeder Architekt oder Planer leid, der da nicht über die entsprechende Fachkompetenz verfügt, der kann da natürlich nur falsch abbiegen. Ich muss aber auf der anderen Seite auch wiederum sagen, wenn man die entsprechende Fachkompetenz hat, liegt auch in dieser Komplexität und in dieser Vielzahl der Vorschriften natürlich auch die Möglichkeit, sich da dementsprechend durchzusurfen und halt auch nur die Punkte zu berücksichtigen, für eins eigene Bauvorhaben auch wirklich relevant ist. Aber da braucht man natürlich die entsprechende Kompetenz, um eben genau zu wissen, hier muss ich da schauen, da muss ich auf den Punkt gehen, da muss ich das rauspicken, das kann ich miteinander kombinieren, das ist in dem Fall nicht zutreffend. Dann ist diese Komplexität und dann, wie schimpft ja jeder über die BayTB oder die VVTB, ich finde die Dokumente ehrlich gesagt gar nicht so schlecht in Teilbereichen, aber sie fordert natürlich eine hohe Fachkompetenz. Und dadurch, dass wir da leider, und jetzt nicht nur bei den Brandschutzplanern, sondern eben bei allen anderen am Bau Beteiligten leider auf sehr viel Unwissen stößen, entsteht dadurch natürlich auch eine sehr hohe Komplexität für den Brandschutzplaner, weil natürlich viele Fragestellungen, die eigentlich von den anderen Baubeteiligten beantwortet werden müssten, beim Brandschutzplaner landen, der natürlich Brandschutz drüber steht, sich dazu genötigt fühlt, es zu bearbeiten und dann sich in der Komplexität, gerade in Richtung Anlagentechnik, aber wir machen das fast nicht auf, keine Sorge, in der Anlagentechnik sich dann verläuft und dort dann ja Missverständnisse oder eben dann eben einfach Konflikte auf der Baustelle entstehen.
Vielleicht ist das auch schon ein Hinweis für meine nächste Frage, denn ich wollte, wo ich Sie heute zu dem Thema spreche, die Gelegenheit auch nutzen, mal was aufzuklären, was ich mir bisher nie so wirklich ganz schlüssig erklären konnte. Und zwar haben wir von Feuertrutz aus einige Jahre lang einen Preis verliehen für das Brandschutzkonzept des Jahres. Da konnte jeder Planer ein Konzept einreichen, das er für besonders gelungen hielt. Und das musste auch umgesetzt sein oder zumindest musste es zu dem Zeitpunkt schon genehmigt sein. Und wir haben dann hier im Verlag in Köln eine illustre und unabhängige Expertenjury zusammengebracht, die diese ganzen Einreichungen bewertet haben, um dann den Sieger zu küren, der eine schöne Trophäe und ein Preisgeld dann erhalten hat. Und auf diese Konzepte waren natürlich die Büros, die eingereicht haben, immer sehr stolz und hielten sie für besonders gut. Ganz oft auch zu Recht, das möchte ich ausdrücklich sagen. Aber es gab auch einige Fälle, in denen die Jury dann gesagt hat, ja, wir sehen da wirklich grobe Schnitzer in diesem Konzept und das hätte aus unserer Sicht niemals so genehmigt werden dürfen. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, ob das eine oder das andere vielleicht richtig ist, aber ich habe mich dann gefragt, wie kann das eigentlich sein? Wie kann es unter Fachleuten in einer Disziplin eigentlich so eklatant unterschiedliche Auffassungen geben? Am Ende ja doch über Fragen der Sicherheit. Können Sie sich da einen Reim darauf machen aus Ihrer Erfahrung?
Ja, ich glaube, da geht es halt ganz früh los bei der Schutzzieldefinition, oder? Wenn ich hier natürlich zwischen Planenden und Prüfenden das Schutzziel anders definiere. Also ich nehme jetzt mal nur wieder abstrakt betrachtet diese 100 Personen an, die in Bayern zur Anleiterung sind. Ich meine, da würde in Niedersachsen jeder einen Herzinfarkt kriegen, weil er halt früher 10, jetzt stehen glaube ich 30 Personen drin zur Anleiterung, wäre in Niedersachsen nie genehmigungsfähig. Und jetzt nur an diesem Beispiel, das ist natürlich ein bisschen platt, aber wenn in der Jury natürlich da einer aus Niedersachsen drin steht, der sagt, das ist undenkbar, und der bayerische Prüfer wird sagen, ja, ist mal auf jeden Fall die Mindestanforderung des Beordnungsrechts erfüllt, oder? Und da merken wir schon wieder an dieser Stelle, wie hoch der Konflikt ist. Und wenn wir dann irgendwie zum Beispiel Richtung Ingenieurmethoden denken, wird es ja dann auch spannend, wenn man denkt, ich gebe die Laufgeschwindigkeit meiner Person bei der Evakuierungssimulation ein. Ja, abhängig von der Laufgeschwindigkeit ergeben sich die Evakuierungszeiten jetzt mal ganz platt und abstrakt betrachtet. Also wenn ich da halt früh falsch abbiege oder andere die Schwerpunkte so setze, entweder länderspezifisch oder wenn es dann Richtung Ingenieurmethoden gibt, wird's schwer. Und ja, wir haben halt im Brandschutz nicht dieses 100, dieses 0-1, sondern der Brandschutz basiert auf ganz viel Erfahrung. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wenn wir einen Rettungsweg mit 35 Meter Rettungsweglänge zeichnen, dann feiern wir uns alle und sagen, haben wir das richtig eingehalten. Bei 35,50 Meter haben wir eine Abweichung, die ist dann nicht genehmigungsfähig. Und ich glaube, da spielen jetzt ganz viele Faktoren eine Rolle, funktionieren. Ist es so flach, schläft es, ist EG behindert. Also ganz viele Thematiken, die das beeinflussen. Und sobald es im Baurecht steht, sind wir glücklich damit. Aber auch das muss nicht funktionieren, weil wenn ich eine wahnsinnig schnelle Brandausbreitung oder Rauchausbreitung habe, können 35 Meter halt auch zu lang sein. Und wenn ich da natürlich in der Schutzzielbetrachtung am Anfang die falschen Parameter setze oder unterschiedlicher Auffassung bin zwischen dem Planenden und Prüfenden, weil wir kennen ja die Diskussionen beim Feuertrutz auf der Bühne, wo teilweise alt diskutiert wird bezüglich Auffassung, wenn ihr an die Leitungsanlagenrichtlinie oder so weiter denkt, dann kann es natürlich dann, wenn ich darauf mein Konzept basiere, schon hinterher zum Konflikt werden, wo ich zum Beispiel auch von Kollegen Konzepte kenne, die geprüft wurden, wo ich sage, es würde ich so nie genehmigen, weil ich da eigentlich eine andere fachliche Auffassung dazu habe.
Sie haben gerade die Ingenieurmethoden auch schon angesprochen. Vielleicht dazu noch ein paar Sätze mit Rauchungssimulationen, Räumungssimulationen beispielsweise. Wie viel davon braucht denn ein gutes Konzept? Also wir reden jetzt natürlich dann nicht von einem kleinen Standardbau, das ist ganz klar. Aber wann ist das vielleicht auch nur so etwas wie eine teure Dekoration, die das Ganze aufhübscht?
Ja, das ist, da bin ich total zwiegespalten, da bin ich ganz ehrlich. Wir haben, das geht ja los in, ich sag mal, mit den einfachsten Themen im Industriebau, mit Abschnitt 7, wenn wir anfangen, die Brandlast zu ermitteln, und geht weiter über komplexe Evakuierungssimulationen. Hier ist aus meiner Sicht entscheidend, den Bauherrn abzuholen, damit er weiß, was er bekommt. Also wie viele Industriebauten haben wir schon weiter geplant oder dann in der Prüfung später bekommen, wo der Bauherr gar nicht bewusst war, dass er eine Brandlastberechnung in seinem Konzept hatte und er eigentlich irgendwie Brandlasten hätte berücksichtigen müssen. Also man hat mal wirklich Konzepte geschrieben, die wirklich nur für die Genehmigung waren, die vielleicht zum Zeitpunkt der Abnahme irgendwie funktioniert hat, wenn man die Kunststoffkisten versteckt hat. Ich bin jetzt mal ein bisschen platt. Und wie jetzt zum Beispiel auch jetzt in der Transformation von der Automobilbranche hin zur Elektromobilität viele Produktionslinien umgestellt werden, nicht mehr Maschinenbau, sondern auf Elektro gehen und da teilweise wirklich auch, ich habe einen so einen Fall bei mir, der hat mehrere Gebäude, wo wir jetzt nachrüsten müssen auf Abschnitt 6, weil es mit den Brandlastberechnungen nicht mehr funktioniert. Und wenn wir uns halt auf Ingenieurmethoden einlassen, und das muss allen bewusst sein, definieren wir ganz klare Faktoren, die dann auch einzuhalten sind. Und sobald wir diese Faktoren wieder verändern, bedeutet es sehr schnell wieder ein Nachberechnen und Berücksichtigen dieser neuen Faktoren, was Auswirkungen wieder haben kann. Also ich mache das platte Beispiel. Du hast eine Versammlungsstätte, 1,20 Meter Türen, 200 Personen und hast deine Türen einfach nachgewiesen über die Breite und Gutes. Und jetzt fängst du an, das Ganze über eine Evakuierungssimulation zu machen. Und eine Evakuierungssimulation können schon wieder in dem Raum irgendwelche Raumteiler etc. pp. Schon wieder Auswirkungen auf die Evakuierungszeiten, auf die Stauzeiten haben und schon funktionieren die zum Zeitpunkt der Genehmigung zugrunde gelegten Evakuierungszeiten nicht mehr. Also da ist wirklich ganz viel für den Bauherr einzementiert für die spätere Nutzung. Ich denke jetzt gerade an eine große Versammlungsstätte, wo wir die Bühnen mit beplanen bezüglich der Rauchgasentwicklung. Und stelle mir da natürlich jetzt von der prüfenden Seite her schon die Frage, wie lang schauen die Bühnen genauso aus, wie wir sie jetzt hier berechnen? Und wann werden die Bühnen anders? Und was bedeutet das wieder im Genehmigungsverfahren? Und das sind alles Themen, die wir bei den Ingenieurmethoden nicht vergessen dürfen. Es sind super Tools, schutzzielorientierte Konzepte zu machen. Sie sind aus meiner Sicht auch absolut zielführend, zum Beispiel gerade in Versammlungsstätten mit hohen Personenzahlen, weil ich dort auch Staupunkte erkennen kann, wo ich bei der Versammlungsstättenverordnung mit der klassischen Auslegung noch gar keine Knackpunkte hätte oder Problempunkte hätte. Aber sie bedeuten natürlich für den Bauherrn nicht dieses statische Konzept, ich genehmige ein Gebäude und das funktioniert jetzt 30 Jahre, auch wenn ich jetzt keine Nutzungsänderung stattfinde, sondern ich muss eigentlich immer kontrollieren, ob ich mit dem, was ich an meinem Gebäude ändere, auch wenn es bei ordnungsrechtlich keine Auswirkungen hat, wie jetzt zum Beispiel Industrie über die Erhöhung der Brandlast, dass ich dann wieder eine Nutzungsänderung habe und wieder in ein Genehmigungsverfahren komme und im Worst Case auch dementsprechend wieder in eine Anpassung komme, was Anlagentechnik oder bauliche Maßnahmen angeht.
Ja, ich denke auch, wenn wir uns anschauen, wie schnell sich heutzutage auch Nutzungen ändern in Gebäuden, dann ist das ein Qualitätsmerkmal, das nochmal für sich selber steht, wenn man in der Planung auch schon mitdenkt, was kann eigentlich in der Zukunft mit dem Gebäude werden und wie kann ich das vielleicht schon mitdenken in meinem Konzept, um nicht später dann große, teure Probleme zu haben, wenn es dann auch wirklich so kommt, dass das Gebäude mal etwas anders genutzt wird.
Genau, und da müssen wir eigentlich auch gar nicht so weit gehen, wie zum Beispiel bei den Ingenieurmethoden. Das ist aber zum Beispiel, auch wenn wir in den Industriebau gehen, bei der Sprinkleranlage ein spannendes Thema. Baue ich jetzt wirklich einen Gewerbepark, wo ich sage, ich will den unterschiedlichst vermieten, dann ist aus meiner Sicht eine Sprinkleranlage überhaupt nicht zielführend. Ich habe zwar große Brandabschnitte, ich habe keine brandschutztechnisch wirksame Trennung zwischen meinen Mietbereichen, weil ich die Halle am Schluss noch in F0 bauen kann. Die Lagerung oder die Nutzung bedingt immer ein Anpassen meiner Sprinkleranlage. Wenn ich jetzt zum Beispiel Regalböden und so weiter habe, muss ich an eine Regalsprinklerung denken. Das heißt, für den Bauern habe ich zwar beim Erstinvest ein total gutes Brandschutzkonzept, aber er wird im Betrieb dieses Gebäudes in keinster Weise glücklich werden. Und das kommen wir jetzt fast wieder am Anfang zu dem Punkt. Da kommt dann wieder der gute Brandschutz und sagt, Bauherr, wie willst du dieses Gebäude nutzen? Sei dir klar, wenn du da eine Sprinkleranlage einbaust, bist du dauernd im Anpassen an deine Mietflächen und so weiter. Und genau, also da ist einfach die Fachkompetenz und einfach auch viel Erfahrung erforderlich, um da den Bauern richtig beraten zu können.
Ja. Erfahrung und ein gewisser Weitblick, der sich dann daraus ergibt, ganz bestimmt. Aber Brandschutz, der gilt ja vielen auch als Verhinderer oder als Kostentreiber oft. Und mich würde schon interessieren, wie viel ist denn da so Ihrer Meinung nach auch irgendwo selbst verschuldet, eben vielleicht durch mal schlechte Konzepte oder Konzepte, die zu spät angegangen werden und Dinge dann nicht mehr lösen können, so wie man sie vielleicht viel besser hätte lösen können.
Ich sage immer so platt, wenn man die Stahlaußentreppe an einem Gebäude sieht, ist der Brandschutzplaner zu spät gekommen. Nein,
das muss ja nicht seine Schuld sein. Das ist zu spät, kann auch zu spät hinzugerufen worden sein.
Das meine ich ja damit, ja. Genau. Also und manchmal macht ja auch eine Stahlaußentreppe absolut Sinn. Also das war jetzt schon ein bisschen provokant gemeint. Natürlich, ich meine, wir dürfen eins auch nicht vergessen, der Brandschutz ist natürlich auch eine gesetzliche Vorgabe, die ich natürlich auch mal gern benutzen kann, um eben einen Bauverzug zu begründen, um auch mal zu sagen, ein Gebäude muss saniert werden. Also wir werden schon auch manchmal dazu gebraucht, damit gewisse Sachen auch durchgeboxt werden können. Sagen wir es mal so, gerade wenn es um ein Thema des Bestandes geht. Aber natürlich ist es so, gerade wenn das Brandschutzkonzept widersprüchlich ist, wenn dann noch von Seiten der Anlagentechnik dann noch ein bisschen mehr geplant wird. Also wir haben oft schon überlegt, dass am Schluss aus einer Alarmierungsanlage am Schluss eine flächendeckende Brandmeldeanlage Kategorie 1 entstanden ist. Dann lag es halt wirklich oft an den schlechten Planungsunterlagen, an der fehlenden Kommunikation zwischen den am Bau Beteiligten und dann noch Gürtel- und Hosenträger, wie man bei uns in Bayern ganz kurz sagt, dass dann am Schluss so eine Brandmeldeanlage dann final für so ein Gebäude entstanden ist.
Jetzt habe ich auch mal was Provokantes, nämlich eine provokante These für Sie, die Sie aber gern zerpflücken dürfen, wenn Sie möchten. Ich behaupte, ein Konzept für einen Sonderbau ohne eine einzige Abweichung ist in der Regel gar kein durchdachtes Konzept, sondern ist eigentlich nur abgeschrieben aus der Bauordnung oder der Sonderbauverordnung. Sind Sie einverstanden?
Nö.
Weil?
Ja, wie ich es vorhin gesagt habe, also wenn der Entwurf zufälligerweise genau passt, dass die bauordnungsrechtlichen Anforderungen eingehalten sind, dann muss ich nicht zwanghaft als Brandschutzplaner irgendwelche Abweichungen konstruieren, nur damit ich dem Bauherr das Gefühl gegeben habe, ich habe mich als Brandschutzkonzeptersteller redlich jetzt mein Honorar verdient. Also da bekommt man manchmal schon auch den Eindruck, dass man extra Abweichungen generiert oder manchmal fast einfache Lösungen verkompliziert, um das Gefühl geben zu können, da jetzt ein sehr schutzzielorientiertes Brandschutzkonzept zu stricken, wo ich sage, ja, nein, keep it simple. Manchmal sind auch einfach die einfachsten Lösungen die besten Lösungen. Und da sind wir Ingenieure manchmal schon so, dass wir sagen, das kann ja eigentlich gar nicht so sein, das müssen wir jetzt irgendwie nur verkomplizieren. Nee, das muss im Brandschutz nicht sein. Keep it simple ist dann manchmal die beste Lösung.
Führt mich zu dem nächsten Aspekt, über den ich gerne mit Ihnen sprechen möchte, Einfachheit. Denn ich glaube, vielleicht haben wir an der Stelle Konsens, dass es ein Konzept geben kann, das auf dem Papier brillant ist. Nicht unbedingt wahnsinnig kompliziert, will ich damit gar nicht sagen, aber es kann trotzdem scheitern, nämlich dann, wenn es den Weg über die Baustelle nicht übersteht. Also denken wir über die Planungsphase mal hinaus. Was geht so zwischen Konzept und fertigem Gebäude in der Errichtungsphase denn so typischerweise verloren? Gibt es da Punkte, wo Sie sagen, das geht immer wieder schief, wir sehen das immer wieder. Wir haben das eigentlich sauber geplant, aber wenn das Gebäude dann am Ende da steht, vielleicht sehen Sie es in der Bauüberwachung, dass es dann doch nicht so umgesetzt werden kann, wie es eigentlich mal geplant ist.
Ja, ich glaube, da gibt es zwei unterschiedliche Aspekte. Der erste Punkt ist, dass leider die Unterlagen nicht so fortgeführt oder zur Verfügung gestellt werden, wie es sein muss. Also jetzt, wenn ich von der prüfenden Seite denke, ich immer wieder auf die Baustelle komme und feststelle, dass die Prüfbescheinigung nicht gelesen wurde, wo vielleicht weitere Maßgaben genannt wurden. Man hat nur den Brandschutznachweis verteilt und es wurde nur nach Brandschutznachweis gebaut. Dann haben wir auch immer wieder das Problem, dass die Planung umgeschmissen wird, geändert wird während der Bauphase, der Brandschutz wird nicht fortgeführt und man stellt dann eben fest, dass auf einmal Rettungswege nicht mehr funktionieren, dass eine Anleitung nicht mehr funktioniert. Also das ist oft auf der Planerseite auf dem Planungsstrang geschuldet. Ich will da gar niemandem jetzt so die Schuld geben, sondern da müssen wir uns auf der Planungsseite die Frage stellen und natürlich auch immer dieses Zurückhalten von Tekturen, wo man dann erst einmal ganz am Schluss einreicht und dann der Brandschutzkonzeptdarsteller feststellt, dass jetzt doch nicht alles passt oder der Prüfer, man dann aber das Gebäude schon errichtet hat und man dann immer versucht, händeringend das irgendwie noch zu retten mit Abweichungen oder dann am Schluss doch wieder mit Anlagentechnik. Also es ist so dieser Planungsstrang. Und dann haben wir natürlich schon, da muss man ehrlich sein, auf der ausführenden Seite die Komplexität der Bauprodukte, der Bauarten, unsere nationalen Regelwerke, unsere europäischen Bauprodukte, wo wir dann über die BeiTB dann wieder weitergehende Anforderungen bekommen. Und da wird es natürlich dann schon sehr komplex, dass hier von den am Bau Beteiligten und den ausführenden Firmen wirklich die Bauarten, Bauprodukte richtig eingehalten werden und richtig verbaut werden. Hier muss man aber schon auch sagen, und Bob, das sehen wir bitte alle nach und alle, die sich nicht angesprochen fühlen, hören bitte weg. Es entsteht, da ist schon auch eine gewisse Ignoranz auf der Baustelle. Also ich weiß nicht, wie oft ich höre, wie ein Verwendbarkeitsnachweis kenne ich nicht, eine allgemeine Bauartgenehmigung, das habe ich noch nie gehört und eine Übereinstimmungserklärung, das sind Sie der Erste, der das einfordert. Okay, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, von Trox gibt's eine alte Brandschutzklappe. Ich glaube, da gibt es die Übereinstimmungserklärung 1976 oder 1978. Also das Thema gibt es schon relativ lang und wird halt einfach gefühlt auf dem Bau ignoriert. Es werden keine Bauartengenehmigungen gelesen. Es wird einfach eine Lage Trockenbau ist F30. Das ist komischerweise immer noch so auf der Baustelle. Und das sind schon diese Themen, mit denen wir uns herumschlagen müssen.
Dann interessiert mich noch, etwas, nämlich Sie wissen ja, was in Gebäuden am Ende des Tages so im Betrieb passiert und schiefläuft. Da werden Brandschutztüren aufgekeilt, da haben Sie zugestellte Fluchtwege. Das ist ja die Realität durchaus in vielen Gebäuden. Inwieweit spielt das für Sie als Planer in der Konzeptentwicklung schon eine Rolle? Also kriechen Sie schon in die Köpfe der Nutzer und nehmen vorweg, was da wohl später passieren wird und tun etwas dann dafür, dass das gar nicht so weit kommen kann? Oder sagen Sie, das hat mit meinem Job, der Nachweis- und Konzepterstellung, gar nichts zu tun? Das ist eine Sache der Brandschutzordnung, des Brandschutzbeauftragten und nicht meine Baustelle.
Das ist unsere Uraufgabe. Wenn wir das nicht machen, brauchen wir uns nicht wundern, dass der Brandschutz einen schlechten Ruf hat. Weil das ist doch genau das, was vor Ort passiert, dass der Betreiber mit unserem Konzept verzweifelt, weil er es nicht einhalten kann. Okay? Und der Anspruch des Planers, nur den Stempel zu bekommen, ist aus meiner Sicht viel, viel zu kurz gegriffen. Der Anspruch des Planers muss sein, dass er ein Gebäude errichtet, das im Brandfall funktioniert. Also dieser Worst Case, der Gott sei Dank sehr selten vorkommt, aber auf den wir vorbereitet sein müssen und wo es auch funktioniert, oder? Aber natürlich in der täglichen Nutzung so wenig Einschränkungen wie möglich mit sich bringt, oder? Sagen wir mal, Rettungswege so breit wie erforderlich, aber so schmal wie möglich. Das hört sich erstmal ein Widerspruch an, aber da geht das Thema genau schon los. Wenn ich diese erdgeschossigen großen Treppenraum sehe, wo einfach vollkommen klar ist, dass der Nutzer hier das als Lagerabstellfläche irgendwann nutzen wird, dann ist eigentlich mein Ziel, dem Planer, dem Bauherrn davon zu überzeugen, den Treppenraum lieber zu verengen, auf halbgeschossenen Ausgang zu schaffen und das vorne als Foyer dann zu nutzen, damit er eben genau in diese Diskussion nicht kommt. Und das muss doch unser Ziel sein. Ich behaupte, dass wir das bei uns im Büro sehr stark machen, weil wir einfach die ganze Schiene von der Planung, Prüfung und dann aber auch über den Brandschutzbeauftragten, also den Betrieb betreuen draußen und ich das selber auch wirklich von der Pike auf gelernt habe und ich sehr wohl weiß, was draußen für den Kunden Schmerz macht. Und das ist auch das, wo ich ehrlich bin, was als Prüfer manchmal wehtut, dass du in Konzepten Sachen prüfen musst, wo du zwar siehst, es erfüllt die Mindestanforderung des Bauordnungsrechts, aber es wird später für den Betrieb schwer sein, das wirklich umzusetzen und zu realisieren. Also das ist, glaube ich, eine Stellschraube, an dem wir uns Brandschutzplaner jeden Tag irgendwie erinnern müssen und der wir jeden Tag drehen müssen, wo wir auch den Brandschutz ein bisschen aus dieser Kritikecke rausbekommen, die Sie vorhin angesprochen haben. Weil das ist doch das, was dann tagtäglich jeder von uns mitkriegt, die Brandschutztüre, die nicht verkeilt werden darf, die aber laut ins Schloss fällt, ich nicht lüften kann, weil es eine selbstschließende Funktion hat, die Brandmeldeanlage auslöst, weil der Rauchmelder falsch geschraubt ist. Das sind auch die Themen, wo der Brandschutz unbeliebt wird, oder? Und das ist unsere Aufgabe, natürlich ist unsere primäre Aufgabe, die Gebäude so zu richten, dass es im Brandfall gemäß den Schutzzielen funktioniert. Aber als zweite Aufgabe, und das finde ich aber auch das Reizvolle an der Brandschutzplanung, eine Brandschutzplanung zu machen, die der Bauherr später in seiner eigentlichen Nutzung nicht einschränkt und er eigentlich gar nicht merkt, dass er ein funktionierendes Brandschutzkonzept hat.
Eigentlich wäre das ein schönes Schlusswort, ein schönes Plädoyer, fast schon zum Ende. Aber ich wollte Sie trotzdem eigentlich zum Abschluss was anderes fragen, nämlich wenn Sie an diesen ganzen Prozess der Brandschutzplanung und Prüfung, Genehmigung denken, was könnte man da aus Ihrer Sicht verbessern? Welche zentralen Stellschrauben gibt es da?
Aus meiner Sicht müssten wir es schaffen, dass wir dieses Verfahren vereinheitlichen und verschlanken. Aktuell, ich glaube, über die Ländergrenze hinaus will eh schon fast keiner denken, weil er da eh nicht ganz genau weiß, wie es funktioniert. Also wir wohnen jetzt oder wir sind mit unserem Standort in der Nähe von Baden-Württemberg, da kennen wir uns nur ganz gut aus. Aber wenn ich dann in NRW reinschaue, da bin ich immer ehrlich, unser macht nichts in NRW. Nicht, weil NRW schlecht ist, sondern es ist einfach so anders wie alles andere, wo ich sage, das sollen die da vor Ort machen. Also da wird es eine Vereinheitlichung brauchen. Und ich glaube, wir müssen auch diese Brandschutzprüfung oder diesen Prozess, ich nenne es immer so ein bisschen entemotionalisieren, oder ich habe da mal so schiel da mal so ein bisschen auf die Prüfstatik, wo ich sage, wieso machen wir nicht ein Brandschutzkonzept, dass wir einen Prüfingenieur oder einen Prüfsachverständigen geben, der dieses Konzept prüft, der die Fachkompetenz nachgewiesen hat, oder wir wissen, dass wir auf der unteren Bauaufsicht, und wir haben sehr gute unteren Bauaufsichten, da ist es kein Bashen der Bereiche, sondern auch hier, wenn wir einen starken demografischen Wandel haben, wir werden die Leute dort nicht mehr haben, die das prüfen können. Wir haben es vorhin schon gesagt, hohe Fachkompetenz sichert Bürokratieabbau und ein falsches Verwenden von Vorschriften. Das heißt, lass uns die Prüfingenieure, Prüfsachverständige einfach den Strang der Brandschutzprüfung übernehmen, so wie wir es in Anlehnung an der Statik kennen. Lass uns die Feuerwehr beteiligen, wenn wir es für erforderlich halten. Denken wir in Bayern müssen zum Beispiel als Prüfer eine abweichungsfreie Mittelgarage zur Brandschutzdienststelle schicken. Mir geht es gar nicht darum, dass ich die nicht haben darf, selbstverständlich. Aber das stellt ja für den teilweise ehrenamtlichen Kreisbrandrat auch wieder einen wahnsinnigen Aufwand dar, das alles zu lesen. Es dauert teilweise lang. Mich wundert es ja eh, mit welchem Engagement und Aufwand das hier betrieben wird. Also hier könnten wir definitiv entschlacken, nur noch Fragestellungen an die Feuerwehr stellen, wo sie wirklich bezüglich des Abwehren und Brandschutzes gehört wird. Hier könnte man viele Themen, ich habe gesagt, entemotionalisieren und auch wirklich verschlanken und bedeutend schneller werden. Prüfung durch einen Prüfingenieur, Feuerwehr beteiligen, wann es erforderlich ist. Dadurch könnten wir aus meiner Sicht den Prozess beschleunigen und ganz wichtig, Fachkompetenz auf allen Ebenen, angefangen bei den Planern, um einfach auch gute Konzepte zu bekommen, weil da muss ich jetzt die Bauaufsichten teilweise schon in Schutz nehmen. Habe ich natürlich ein schlechtes Konzept zu prüfen, dann tue ich mir natürlich auch schwer zu bekommen. Und da sind wir natürlich in Deutschland aktuell schon auch so. Es ist natürlich en vogue, gerade auf Behörden, auf Bürokratie draufzuhauen. Und wenn einer sagt, ihr habt ein Brandschutzkonzept eingereicht, aber die Behörde prüft es nicht, dann ist es jedem klar, dass es an der Behörde liegt. Ob das immer so ist, weiß ich gar nicht so genau.
Danke auch für die Impulse, was sich da verbessern kann. Gerade bei dem Punkt Vereinheitlichung, da bin ich sehr gespannt, ob sich da endlich was bewegt. Viele Jahre erlebt, in denen es eher auseinanderläuft und dann vielleicht an einer Stelle auch mal wieder eine Vereinheitlichung geht. Aber die Tendenzen, die sind aus meiner Sicht da noch nicht so eindeutig. Und ich finde es auch schwierig zu erkennen, wo man da wirklich wirksam anpacken kann. Aber vielleicht nochmal ein neues Thema. Für heute sage ich ganz herzlichen Dank, Herr Anwander, für das Gespräch. Hat mir sehr großen Spaß gemacht und es war sehr aufschlussreich, heute mit Ihnen so ausführlich zu unserem Thema über Qualität im Brandschutz, in der Brandschutzplanung zu sprechen.
Ja, vielen Dank. War super. Ja, gerne wieder.
Das war Feuertrutz on Air mit Daniel Anwander. Wenn Sie tiefer einsteigen wollen, Herr Anwander schreibt am Brandschutzatlas mit, er ist Referent bei unseren Events, unter anderem demnächst beim Brandschutztag Bayern am 29. Januar 2027. Der wird bei Hilti in Kaufering stattfinden. Alle Infos dazu finden Sie auf feuertrutz.de. Und da finden Sie auch viele natürlich qualitätssteigernde Planungshilfen in Form von Büchern, Software und natürlich auch den Brandschutzatlas, die Bibel des vorbeugenden Brandschutzes. Ganz neu jetzt mit KI-Fachassistent und mehr als 1500 historischen Bauvorschriften für den Brandschutz in einer neuen Premium-Version. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Hoffe, Sie hatten auch Spaß und konnten Erkenntnisse herausziehen aus unserem heutigen Gespräch. Und bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie sicher.